Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Im letzten Spiel an diesem Tag steht es zwischen Paderborn und Frankfurt 2:0. Und das ist nicht nur das letzte Spiel heute, sondern der gesamten Hinrunde. Eine Hinrunde, die im oberen Bereich der Tabelle so eng ist wie lange nicht mehr. Zwischen Platz 1 und Platz 6 liegen 9 Punkte, so eng war es seit 10 Jahren nicht mehr. Warum das so ist und welche taktischen Entwicklungen wir in dieser Hinrunde gesehen haben, darüber habe ich vor der Sendung mit dem Taktikexperten und Autoren Tobias Escher gesprochen. Zunächst habe ich ihn aber gefragt, was den Herbstmeister RB Leipzig so stark macht.
RB Leipzig hat sich in dieser Saison noch einmal ordentlich weiterentwickelt unter dem Trainer Julian Nagelsmann. Nagelsmann hat in Hoffenheim einen sehr ballbesitzlastigen Stil spielen lassen. Die RB-Mannschaften stehen eigentlich für Umschaltfußball, schnelles Konterspiel, wenige Ballkontakte. Und in Leipzig haben sich nun diese beiden Stile vermischt und das auch im Verlauf der Hinrunde immer mehr mit Erfolg.
Wie genau haben sich die vermischt? Also wie genau hat sich sozusagen die Idee vom Nagelsmann-Fußball vielleicht eher ballbesitzorientiert mit der RB-Schule, die ja eher auf schnelles Konterspiel setzt, wie haben die sich verbunden?
RB hat eigentlich nie versucht, lange Ballbesitzphasen zu machen. Das heißt, die Verteidiger haben relativ schnell versucht, den Ball zu den Stürmern zu bekommen. Da sieht man jetzt mehr Ruhe im Spielaufbau, aber trotzdem noch, wenn der Ball nach vorne gespielt wird, wird er mit sehr viel Tempo weitergespielt. Und Nagelsmann hat es vor allen Dingen geschafft, dass Werner sein Tempo sehr gut einsetzen kann. Seine hohe Anzahl an Saisontoren spricht ja auch dafür.
Auch Borussia Mönchengladbach hat ja mit einer Spielweise Erfolg, die eher aggressiv gegen den Ball vorgeht und dann sehr schnell den Weg nach vorne sucht. Ist die Dominanz des Ballbesitzfußballs, so wie ihn der FC Bayern München in den vergangenen Jahren zelebriert hat, damit vorbei?
Ich würde schon sagen, dass es einen gewissen Trend gibt hin zu der Vermischung der Stile. Ich würde jetzt auch behaupten, dass sowohl Gladbach als auch Leipzig keine reinen Kontermannschaften sind. Das sind auch Teams, die es auch beherrschen, aus einer ruhigeren Spielanlage herauszukommen. Aber ja, man merkt diese Saison stark, dass Teams, die sich auf dieses Ballbesitzspiel fokussieren, dass die Probleme bekommen mit den Gegnern.
Das ist dann auch der Grund, warum die Bayern nicht mehr so dominant sind und vielleicht auch Borussia Dortmund auch so Probleme hat, wobei die Dortmunder ja auch eigentlich eher seit der Kloppschule dafür bekannt waren, eher schnell umzuschalten, aber dann besonders seit Thomas Tuchel ja auch eher ihr Spiel so umgestellt haben, dass sie mehr über das Ballbesitzspiel kommen. Haben diese beiden Mannschaften deswegen so Probleme und können nicht so dominant spielen, wie sie es teilweise in der vergangenen Saison getan haben?
Ja, wenn man sich anschaut, gegen wen diese beiden Mannschaften Bayern und Dortmund ihre Punkte verloren haben, dann fällt auf, das waren nicht nur gegen Spitzenteams. Dortmund hat zum Beispiel gegen Union Berlin verloren, Bayern mit diesem unrühmlichen 1:5 in Frankfurt. Das sind Gegner, die über das Konterspiel kommen, wo man eine tiefstehende Defensive knacken muss. Und da braucht man wirklich eine 100% perfekte Taktik. Da müssen alle Spieler korrekt stehen. Da reicht es, wenn ein Spieler ausschert und man kommt nicht an diesem kompakten Block vorbei. Und diese Perfektion, die konnten die Bayern und die Dortmunder in dieser Saison selten zelebrieren.
Also liegt es eher an der Schwäche von Bayern und Dortmund und nicht daran, dass der Rest der Bundesliga aufgeholt hat und vielleicht dann auch jetzt endlich Mittel gefunden hat, gegen so eine ballbesitzorientierte Mannschaft dann zu spielen?
Ich würde beides sagen. Einerseits haben die restlichen Bundesligisten aufgeholt. Das haben wir ja gerade schon mit Gladbach und Leipzig ganz stark benannt. Aber auch Dortmund und Bayern spielen keineswegs an ihrem Limit. Man hat jetzt am Ende der Hinrunde bei beiden Teams gemerkt, wenn sie dann doch mal aufs Gaspedal treten, dann können sie auch Gegner wie Mainz oder Werder Bremen mit 4-5 Toren Unterschied besiegen. Einfach weil der Qualitätsunterschied im Individuellen viel zu groß ist.
Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass die Bayern und die Dortmunder eben das Gaspedal nicht durchdrücken konnten für den meisten Teil der Hinrunde?
Das ist eine komplexe Frage, weil natürlich bei beiden Mannschaften die Unterschiede doch etwas größer sind, als sie auf den ersten Blick scheinen. Aber bei beiden Mannschaften war es so, dass sie mit dem Trainer gefremdelt haben, bei den Bayern mit Niko Kovac. Lucien Favre hatte lange Zeit Probleme in Dortmund. Sie haben es selten geschafft, ihr Tempo, das auch durchaus vorhanden ist, einzusetzen. Und vor allen Dingen standen sie defensiv nicht so stabil, wie man es braucht für ein Ballbesitzspiel. Weil beim Ballbesitzspiel geht es ja nicht nur darum, den Gegner zu dominieren, sondern auch zu verhindern, dass der Gegner über Konter zu Toren kommt. Und da haben die Gegner von Dortmund in dieser Saison dazugelernt und auch von den Bayern und haben zahlreiche Tore nach Kontern erzielt.
Wir haben gerade eben schon so ein bisschen über den Wandel gesprochen, dass der Ballbesitzfußball ein bisschen unter Schwierigkeiten geraten ist. Welche anderen taktischen Trends haben wir in der Hinrunde gesehen?
Wir haben in der Hinrunde meiner Meinung nach eine ziemlich starke Rückkehr des Mittelstürmers. Lange Zeit haben wir diskutiert über Fragen wie, hat der Stürmer eine Zukunft? Wir haben über falschen Neun diskutiert, also einen Spieler im Sturmzentrum, der sich zurückfallen lässt, der eher klein, querlich ist, Typ Mario Götze. Aber wenn man jetzt die Torschützenliste anguckt, dann sind da oben Lewandowski und Werner klar ganz weit weg. Aber auch ein Ruben Hennings, ein Wout Weghorst, ein Anderson von Union Berlin haben unerwartet viele Tore geschossen, auch viele Tore mit dem Kopf erzielt. Also dieser Mittelstürmer scheint wieder im Trend zu sein und scheint wieder gefragt zu sein.
Können Sie sich erklären, warum?
Er ist eine wichtige Option. Wenn wir uns die Statistiken angucken, da ist die Anzahl der langen Bälle in der Bundesliga rückläufig, seit Jahren schon, und die Anzahl der Flanken. Die Teams versuchen immer stärker über das Spielerische zu kommen. Aber ein Stürmer im Strafraum gibt einem doch nochmal die Option, im Zweifelsfall einen Angriff mit einer Flanke abzuschließen, doch mal ein anderes taktisches Element einzustreuen. Und ich glaube, diese Variabilität, für die braucht man dann wiederum einen Mann in der Box, der den Ball im Zweifelsfall reinwuchtet. Und gerade bei Dortmund hat man ja lange Zeit das Problem gesehen, dass wenn da vorne ein Stürmer fehlt, dass man dann sehr viel um die Abwehrkette herumspielt, aber in den Strafraum rein nicht so recht kommen mag.
Eine der negativen Überraschungen der Saison ist Werder Bremen. Die waren ja durchaus mit Hoffnungen gestartet, Richtung internationales Geschäft zumindest zu schielen, und sind jetzt mitten im Abstiegskampf. Was funktioniert da denn nicht?
Werder Bremen ist ein klassisches Beispiel, wie schnell man in eine Negativspirale kommen kann, wenn man versucht, über das Spielerische zu kommen. Das war ja ein erklärtes Ziel von Trainer Florian Kohfeldt, dass man dominanten, schönen Fußball auch zeigt, der mit Erfolg gekrönt ist. Aber als dann nach und nach Verletzungen die wichtigen Spieler haben wegbrechen lassen, also da ist ein ganzes Fundament weggebrochen, dann konnte dieser spielerische Stil auch nicht mehr aufrechterhalten werden. Und dann fiel es Werder sehr schwer, einen Plan B zu entwickeln und aus einer massierten Defensive zu kommen.
Kann man das lösen, ohne den Trainer zu wechseln?
Das ist eine schwierige Frage, weil der Trainer natürlich schnell als schwächstes Glied ausgemacht wird. Andererseits gibt es auch immer Entwicklungen, die sich eines Trainers entziehen. Wenn man jetzt die Verletzten-Situation anguckt, da hat bei Werder Bremen teilweise eine gesamte Elf gefehlt. Also eine gesamten 11 Spieler, die man eigentlich hätte aufstellen wollen. Und da werde ich sehr gespannt, ob man den nicht zum angestammten Stil zurückkehren könnte, wenn man jetzt nach der Winterpause wieder mit vollem Personal angreifen kann.
Alles in allem, wenn wir uns die Hinrunde angucken, auf welchem Niveau bewegt sich der deutsche Bundesliga-Fußball, wenn man das vielleicht auch international betrachtet?
Ich würde den deutschen Fußball international nicht abschreiben. Wir haben dieses Jahr sehr viel bessere Ergebnisse in Champions League und Europa League als in den vergangenen Jahren errungen. Fast alle Teams überwintern, bis auf Borussia Mönchengladbach, die so ein bisschen das schwarze Schaf sind da international. Aber gerade wenn es gegen Top-Teams geht, die nicht gerade aus England kommen, dann kann die deutsche Bundesliga da eigentlich sehr gut mithalten. Und die Bayern und Dortmund zeigen, dass sie auch auf dem allerhöchsten Niveau an einem guten Tag mithalten können. Das können die anderen Teams natürlich noch nicht, auch gerade aufgrund der finanziellen Schieflage, die international vorhanden ist. Die Ligen in England und auch die Top-Teams in Spanien haben schlicht und ergreifend mehr Geld zur Verfügung.